Schönen Tag alle zusammen. Es ist wirklich schön von euch, mich wiederzusehen. Ich werde mit einer kleinen Geschichte anfangen. Also meine Frau und ich haben auf unserem Grundstück etwa 6 verschiedene Orangenbäume. Eine davon ist ein Mandarinbaum und diese erfordern einiges an Pflege, da man sie gießen. Gelegentlich beschneiden und sie vor Nagetieren wie Erdhörnchen und Maulwürfe schützen muss, die gerne Zitrusfrüchte stehlen und ihre Nester direkt unter den Bäumen bauen. Was ein ständiges Problem ist, besonders in den Sommermonaten, wenn sie auf der Suche nach Wasser sind. Und gut bewässerte Bäume und reife Zitrusfrüchte sind etwas, die sie besonders mögen. Aber eine Art Baum, die wir nicht haben, ist ein Zitronenbaum. Im Sommer 2022 beschlossen meine Frau und ich, einen Zitronensamen in einen Blumentopf zu pflanzen, um zu sehen, was passieren würde. Und siehe da, der Samen begann zu sprießen und war bis zum Winter bereits 7 cm gewachsen und hatte 4 kleine Blätter entwickelt. Der kleine Baum lebt noch und wächst sogar noch heute, aber wir mussten ihn in einen größeren Blumentopf umpflanzen und mittlerweile ist es über 24 cm groß und hat viele Blätter. Also das sind großartige Neuigkeiten und bei dieser Geschwindigkeit können wir mit unserem ersten Zitrone in etwa 10 Jahren rechnen. Die Frage ist, was zuerst kommt? Die Zitrone oder das Königreich? Wir neigen dazu, diese Frage heutzutage viel häufiger zu stellen. Insbesondere wenn wir vor wichtigen Entscheidungen stehen, die wir in Bezug auf unsere Zukunft treffen müssen. Wie viel Zeit haben wir noch hier auf der Erde? Wie lange werden wir noch als Menschen leben? Wie viel Leid werden wir noch ertragen müssen? Wie lange müssen wir noch auf unsere erste Zitrone warten? Der Prozess, einen Samen zu pflanzen und ihn wachsen zu sehen, scheint vielleicht keine so große Sache zu sein. Wir hätten einfach direkt einen ausgewachsenen Zitronenbaum kaufen können, aber der Punkt ist, wie aus einem kleinen Samen etwas so Großes entstehen kann, etwas, das Zeit braucht, um zu wachsen und zu reifen. Sogar Jahre später, wenn der Same zu einem Baum herangewachsen ist, trägt diese noch keine Früchte, sondern erst, wenn die Reife des Baumes erreicht ist. Kommt Ihnen das nicht bekannt vor in Bezug auf eine bestimmte Gruppe von Menschen? Wie zum Beispiel wir. Wir begannen als kleine Samen, als Fötus. Und wurden dann geboren. Es dauerte viele Jahre des Wachstums, des Lernens, auch des Wachstums an Reife, des Fruchtbringens in unseren Gedanken, in unserem Verständnis, bis wir den Punkt der Reife erreichten, an dem wir die endgültige Entscheidung trafen, uns taufen zu lassen. Etwas, was wir nicht beschlossen hatten, als wir noch Babys waren. Aber bevor wir getauft wurden, lernten und wuchsen wir und Gott kümmerte sich um uns, führte uns, leitete uns und lehrte uns. In unserer kostenlosen Broschüre »Die Taufe – Voraussetzung für das Heil« wird unter der Frage »Wann soll man sich taufen lassen?« Folgendes angemerkt. Das in Betracht ziehen, eine Taufe, erfordert eine in die Tiefe gehende persönliche Bestandsaufnahme. Es ist nicht etwas, was schnell vonstatten gehen soll. Es ist keine Entscheidung, die auf Emotionen basieren sollte. Wir geben nicht einfach unser Herz dem Herrn. Wir müssen verstehen, bereuen und glauben, wie schon zuvor besprochen. Warum? Weil die Taufe ein Bund, ein Vertrag mit Gott ist. Die Taufe repräsentiert eine Vereinbarung, die wir mit Gott treffen, ihm zu gehorchen. Ein Versprechen, das wir für den Rest unseres Lebens gemäß seinen Anforderungen leben werden. Sollten wir dieses Versprechen später einmal brechen, wird Gott uns dafür zur Rechenschaft ziehen. Weiter, Gott fordert von uns, dass wir uns taufen lassen, damit wir seinen Heiligen Geist empfangen können. Die Frage, ob wir uns taufen lassen sollen oder nicht, hängt davon ab, ob eine Person alt genug ist, das Evangelium zu verstehen und ihm zu glauben. Es umfasst Folgendes: Ein Verstehen darüber, was Sünde ist, die Tatsache, dass die Todesstrafe aufgrund unserer eigenen Sünden über unseren Köpfen schwebt. Die Tatsache, dass Christus für uns starb, sodass wir Vergebung für unsere Sünden erhalten können, wenn wir sie wahrhaftig bereuen und sein Opfer als Bezahlung für unsere Sünden annehmen. Die Tatsache, dass wir unsere fleischliche Natur in einem Wassergrab begraben und dort belassen müssen. Die Tatsache, dass wir Gottes heilige Natur nur erwerben können, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Und die Tatsache, dass wir getauft werden müssen, um Gottes Kraft zu erhalten und so in der Lage sein zu können, unser Denken, Sprechen und Handeln zu ändern. Wenn Sie die Bedeutung all dessen verstanden haben und aufrichtig daran glauben, dann werden wir sagen können, ja, Sie sollen sich so bald wie möglich taufen lassen, wenn Sie Gelegenheit dazu haben. Und auch nach unserer Taufe haben wir noch ein Leben des kontinuierlichen Wachstums vor uns. Aber das ist es, was Gott will. Er möchte, dass wir alle getauft werden und er möchte, dass wir zu seiner Familie gehören. Aber im Moment sind wir gezeugte Mitglieder und bevor wir offiziell dort angekommen sind, haben wir eine Verantwortung, die wir aufrecht halten müssen. Was tun wir heute als Kirche? Wir verbreiten das Wissen, das wir gelernt haben, in der ganzen Welt, damit die Menschen verstehen können, was wir durchgemacht haben. Die überwiegende Mehrheit weiß das jetzt nicht oder will es vielleicht nicht einmal wissen. Die Bibel erzählt uns von einer Zeit, die in der Zukunft eintreten wird. Aber was tun wir denn in der Zwischenzeit, um uns auf diese unvermeidliche zukünftige Zeit vorzubereiten? Wir wissen, was kommen wird. Christus sprach davon in einem Gleichnis Matthäus 13, 31 und 32 zu den vielen Menschen, die ihm zuhörten und versuchten, es zu verstehen. Aber sie konnten es nicht. Matthäus 13 und Vers 31. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Tun wir heute nicht dasselbe? Wir verkünden die Wahrheit und lehren der Welt als Zeugen das wahre Evangelium, doch viele, die uns zuhören, verstehen nicht, was wir zu erklären versuchen. Einfach nur zu lesen, was in der Bibel steht, ist für die Mehrheit der Welt ein großes Gleichnis. denn sie verstehen nicht, was sie lesen. Denn wenn sie verstehen würden, was sie lesen, würden sie sich an alle die Dinge halten, die darin stehen. Sie suchen sich aus, was für sie relevant und in ihren Augen wünschenswert ist, und lassen das aus oder wenden das nicht an, was auch für Gott wichtig ist. Zum Beispiel, als schwere Verbrechen in der Gesellschaft gelten Mord, Körperverletzung, Vergewaltigung, Diebstahl, Erpressung, Betrug, illegale Drogen, häusliche Gewalt, die alle zu einer Gefängnisstrafe oder je nach Schwere sogar zu Todesstrafe führen können. Dies sind die Gesetze des Landes, an die wir uns halten, die als illegal gelten und für deren Begehung wir bestraft werden. Sie sind auch in Gottes Augen falsch. Und wir sollten solche Verbrechen nicht begehen. Was ist mit anderen Verbrechen, die hier nicht aufgeführt sind? Gott führt viele davon in Galater 5, Vers 21 als Sünden auf. Aber er führt auch viele andere Dinge auf, die die Welt nicht unbedingt als schwere Verbrechen betrachten würde, von denen wir aber wissen, dass sie in Gottes Augen als schwerwiegend gelten. Galater 5, Verse 19 bis 21, berühmte Stelle. Galater 5, angefangen Vers 19. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen und Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus: Die solches tun, werde das Reich Gottes nicht erben. Es kommt nicht oft vor, dass Menschen verhaftet und ins Gefängnis geworfen werden, weil sie jemanden hassen, eifersüchtig sind, selbstsüchtige Ambitionen haben oder sogar Ehebruch begehen, denn das allein ist nicht schwerwiegend genug, um als Verbrechen angesehen zu werden. Wir können uns auch selbst täuschen, indem wir versuchen, eine Sünde im Vergleich zu einer anderen aufgrund des Schwierigkeitsgrades als schwerwiegende anzusehen, zum Beispiel Mord gegenüber Lügen. Mord würde sofort als das schwerwiegendere Verbrechen auffallen. Das hier ist die Denkweise des Menschen. Beides ist eine Sünde für Gott und beide ziehen dieselbe Strafe nach sich, nämlich den Tod. Römer 6, 23. Es gibt 10 Gebote und wir sind verpflichtet, sie alle zu befolgen. Aber nicht alle diese Gebote sind in den Augen der Menschen ernst oder schwerwiegend, wenn sie gebrochen werden. Sie werden als klein und unbedeutend angesehen. Was sagt die Bibel darüber, was passiert, wenn wir nur eines davon brechen? Jakobus 2, Verse 10 und 11. Jakobus 2, angefangen Vers 10. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Vers 11. Denn der gesagt hat, 2. Mose 20, 13, 14, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Wenn wir nur ein einziges Gebot brechen, brechen wir sie alle. Sünde ist Sünde. Und viele der Sünden, die in Galater 5 aufgelistet sind, sind Dinge, mit denen wir am meisten zu kämpfen haben. Wir kämpfen vielleicht nicht mit den Sünden des Mordes und der Körperverletzung, des Einbruchs oder Diebstahls und so weiter. Aber was ist mit den anderen Dingen, die als klein oder geringfügig angesehen werden? Auf den ersten Blick würde es nicht als wichtig genug betrachtet werden, sich Sorgen darüber machen zu müssen. Aber wenn man sich nicht um diese Dinge kümmert, können sie sich zu einem ernsthaften Problem entwickeln. Es sind die kleinen Dinge, die uns am meisten beeinflussen können. Und wir werden genau durch die Dinge herausgefordert, geprüft und auf die Probe gestellt, mit denen wir am meisten zu kämpfen haben. Wir sagen das immer und immer wieder, weil das so wichtig ist. Was sind also diese kleinen Dinge, mit denen wir uns vielleicht auseinandersetzen müssen? Diese persönlichen Dinge, unter denen wir leiden? Die vielen Prüfungen, die wir alle auf unsere eigene Weise durchmachen? Wir können das alle nachvollziehen, denn wir machen alle ähnliche Dinge durch, auch wenn bestimmte Prüfungen, die uns betreffen, sich von denen von anderen Personen unterscheiden. Aber wie wirken sie sich auf uns aus? Sind wir über bestimmte Dinge ein bisschen mehr frustriert als sonst? Setzen uns die Prüfungen zu und wissen wir nicht so recht, wie wir damit umgehen sollen? Nun, das ist normal, aber wichtig ist zu erkennen, dass wir uns ändern müssen, bevor es wirklich außer Kontrolle gerät. Denken Sie daran, es sind diese einfachen Dinge, mit denen wir am meisten zu kämpfen haben und die uns auf die Probe stellen, zum Beispiel unser Temperament, unser Neid, Geldprobleme, Geduld, Arbeit, Kollegen, Familie und Freunde, Verkehr, unsere Einstellung, Computers, Putzen, die alltäglichen Situationen, mit denen wir konfrontiert werden, können dazu führen, dass wir unseren Fokus verlieren, uns ablenken. Wir sollten immer konzentriert sein, um unsere Schwächen zu überwinden und so würdig zu werden, in das Königreich Gottes einzutreten. Sitzen wir bei jeder kleinen Prüfung, die wir durchmachen, einfach nur da und denken darüber nach, warum uns das passiert, oder denken wir an das große Ganze? Wahrscheinlich nicht gerade in diesem Moment, aber es ist etwas, worüber wir nachdenken sollten, denn alles, was wir durchmachen, ist eine Prüfung für uns, die wir bestehen müssen und über die wir nachdenken sollten, damit wir richtig damit umgehen. Beten Sie im Glauben zu Gott und legen Sie alle in seine Hände, und dann werden Sie sehen, wie er sich um alles kümmert. Denken Sie auch daran, dass Satan alles tut, was er kann, um uns zu beeinflussen. Er verwendet seine Werkzeuge der Zerstörung gegen uns, um zu versuchen, uns auseinander zu reißen und zu brechen. Er wird nicht aufgeben. Er ist unerbittlich. Ein solches Werkzeug ist zum Beispiel die Entmutigung, die zu einem ernsten Problem führen kann, wenn sie nicht behandelt wird. Vergleichen Sie dies mit Sauerteig, wo ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert, der sich ausbreitet und unser ganzes Wesen beeinträchtigt, wenn wir uns nicht darum kümmern. Und wir werden Frustrationen und schwere Prüfungen durchmachen, um nicht zu scheitern, sondern erfolgreich zu sein. wenn wir sie in Gottes Hände legen. In diesen Tagen ist es genau das, was wir tun müssen. Und wir tun alles, was in unserer Macht steht. Und der Rest liegt in Gottes Hand. Wir werden sehen, wie Gott für uns sorgt, wie er unsere Gebete erhört, wie oft er für uns da war, wie wahrhaft barmherzig er ist, auch wenn wir es in bestimmten Zeiten vielleicht nicht verdienen. Und das sind auch viele, viele Zeiten, wo das vielleicht möglich ist. Sicher, es werden Prüfungen erscheinen und wir werden auf eine bestimmte Weise reagieren. Verdienen wir in diesem Moment Gottes Hilfe? Aber wir wissen, dass Gott mit uns arbeitet, wenn wir eine Prüfung durchmachen und vielleicht für einen kurzen Moment die Kontrolle verlieren, gefolgt von einem bildlichen Schlag ins Gesicht, wenn wir erkennen, dass wir uns zusammenreißen und uns ändern müssen. Lesen wir zum Beispiel Titus 3, Verse 3 bis 7. Titus 3, angefangen Vers 3. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Vers 4. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Was wird hier beschrieben? Es gibt Dinge, die wir loswerden sollen, und hier geht es um die Taufe. Etwas, das wir tun müssen, um Gottes Heiligen Geist zu empfangen, damit wir dann letztendlich in Gottes Familie sein können. Weiter in Vers 6. Den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben seien nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Das ist unser ultimatives Ziel in allem. Das Himmelreich oder das Königreich, das auf diese Erde kommen wird, ist ein Mysterium für die Menschheit. Die Mehrheit hat keine Ahnung davon. Es ist wie ein Senfkorn, klein und scheinbar unbedeutend. Tatsächlich ist es das kleinste aller Samen, genau wie Sie und ich auf dieser Welt. Welchen Vergleich haben wir mit denen, die auf dieser Erde groß und mächtig sind, die als Idole, Helden, die Reichen und Wohlhabenden angesehen werden? Ich bin der Größte, das habe ich gesagt, noch bevor ich wusste, dass ich es bin. Eine berühmte Stelle. Dieses berühmte Zitat von Boxer Muhammad Ali erklärt, dass er glaubte, dass er die Welt davon überzeugen würde, der Größte zu sein, wenn er es oft genug wiederholte. Im Englischen der GOAT oder Greatest of All Time, im Deutschen der GATS, der Größte aller Zeiten. Es gibt mehrere Sportler, die in diese Kategorie eingestuft wurden und dadurch sehen viele Personen zu ihnen auf und wollen so sein wie sie. Also das ist nicht unbedingt eine schlechte Sache, aber mit so einem Selbstbewusstsein ist es leicht, sich selbst zum Idol zu machen und sich anderen weit überlegen zu fühlen. Dieses Zitat von Muhammad Ali hat jedoch viele Geschäftsinhaber beeinflusst, weil es durch eine solche Einstellung zum Erfolg führte. Auch das ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Aber was könnte das ultimative Motiv dahinter sein? Man muss in seiner Denkweise vorsichtig sein. denn oft liegt der Ruhm in einem selbst und nicht in Gott. Muhammad Alis Zitat erklärt nicht, woher die Größe kam oder wer ihm diese Fähigkeit verliehen hat. Ich höre dieses Zitat und denke, ich brauche Gott nicht. Ich selbst bin großartig. Aber wie jeder Mensch auf dieser Welt haben diese Idole nicht auf diesem Niveau angefangen. Es hat immer noch Wachstum, harte Arbeit und Anstrengung erfordert, um an diesen Punkt zu gelangen. Die Mächtige der Welt, zu denen die Menschheit aufschaut, werden vergöttert und geliebt. Und was ist mit uns? Aufgrund unserer Überzeugungen und dem, wofür wir stehen, werden wir als Außenseiter angesehen und gehasst werden, wenn das nicht bereits schon der Fall ist. Und wenn Sie das noch nicht erlebt haben, werden Sie es mit Sicherheit in Zukunft noch erleben werden, das heißt, wenn Sie nicht bereits aufgegeben haben. Ja, Sie werden auf die Probe gestellt. Lukas 21, Verse 12 bis 19. Lukas 21, Vers 12. Aber vor diesem allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten, den Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen um meines Namens willen. Vers 13. Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis. So nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht sorgt, wie ihr euch verteidigen sollt. Gott wird ihnen durch seinen Heiligen Geist helfen, weshalb wir ständig um Gottes Hilfe und Kraft und mehr Weisheit beten müssen, damit wir wissen, was wir sagen und wie wir mit unseren Prüfungen umgehen sollten, wenn wir sie erleben, wie wir im nächsten Vers lesen, Vers 15. Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht verstehen noch widersprechen können. Ihr werdet aber verraten werden von Eltern und Geschwistern, Verwandten und Freunden, und sie werden einige von euch zu Tode bringen. Haben wir das nicht schon einmal erlebt? Viele von ihnen, die diese Predigt hören, haben dies schon einmal durchgemacht. Vers 17. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Vers 19. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Denn wir machen alle diese Dinge durch und was passiert, wenn Gott da ist, um uns zu helfen? Kapitel 6, Verse 22 und 23. Kapitel 6, Vers 22. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschensohnes willen. Vers 23. Freut euch an jenem Tage und tanzt, denn sehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn das Gleiche haben ihre Väter den Propheten getan. Die Bibel sagt hier unsere Zukunft voraus. Aber dieser Tag ist noch nicht gekommen und wir warten noch immer sehnsüchtig und mit viel Geduld auf diesen Moment. Und in der Zwischenzeit werden wir für unsere Geduld verspottet. Aber Christus warnt in den folgenden Versen diejenigen, die nicht wissen, was noch kommen wird. In Vers 24. Aber dagegen wehe euch reichen, denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Die Mächtigen, diejenigen, die denken, sie bräuchten Gott nicht, weil sie alles haben. Und dann sehen sie, wie wir kämpfen müssen und spotten darüber. Vers 25. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet weinen und klagen. Sicher, sie lachen jetzt über uns, lachen über das, was wir glauben und tun, fragen sich, warum wir Probleme durchmachen und warum wir das tun. Oh ja, sie werden ihre Belohnung bekommen und es wird nicht die Art von Belohnung sein, die die Treuen und Gehorsam erhalten werden. Lassen Sie uns zurückblicken, wie die Dinge klein begannen, bevor sie wuchsen. Die Menschheit begann mit einem Mann und einer Frau, und durch sie wurde die Welt bevölkert. Noah und seine Familie mussten diesen Prozess neu starten, als Gott die ganze Welt mit einer Flut aufgrund des Ungehorsams der Menschheit zerstörte. Die weltweite Kirche Gottes begann mit einem Mann und einer Frau und wuchs zu einer großen Gemeinde heran. Es begann mit einem Ziegelstein, bevor das Haus gebaut wurde. Und im Laufe der Zeit schlich sich Täuschung ein, was Verwirrung, Zerstörung im Haus verursachte. Beachten Sie, was wir in Matthäus 7, Verse 24 bis 27 lesen. Matthäus 7, angefangen 24. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Vers 26. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und sehen Sie, was mit der weltweiten Kirche geschah, als sie instabil wurde. Viele Menschen, die damals die Wahrheit kannten, fielen auf die Täuschung herein und viele Splittergruppen gingen aus der weltweiten Kirche hervor. Die Kirche des ewigen Gottes, Church of Eternal God, ist eine dieser Gruppen. Aber wir sind anderen Gruppen nicht gefolgt, die auf diese Täuschung hereingefallen sind, sondern wir blieben den Lehren und Doktrinen der Bibel treu. Wir glauben, dass die Kirche des ewigen Gottes auf diesem Felsen gebaut wurde. Und wir machen all diese Dinge, von denen wir gerade gelesen haben, wie beschrieben durch, und erleben alle möglichen Prüfungen. Aber wie stark werden wir am Ende sein? Werden wir bleiben und mit dem weitermachen, was wir jetzt tun? Natürlich hoffen wir, das mit Gottes Hilfe und auch gemäß seines Willens. Und wir werden weiterhin die Arbeit tun, die er von uns erwartet. Sind wir wirklich dankbar für Gottes Ruf und seine Führung? Er hat uns sicherlich auf unserem Weg geführt und uns geholfen, als wir es brauchten. Ist die Kirche nicht in jeder Hinsicht gewachsen? Wachsen wir in jeder Hinsicht. Wir haben in Deutschland klein angefangen, mit einem Mann und einer Frau, und sind zu einer Gemeinde herangewachsen. Und wir wachsen jedes Jahr weiter, mit immer mehr Menschen, trotz der Menschen, die wir verloren haben. Gott hat die Kontrolle und wir können sehen, wie Gott diese Kirche gesegnet hat. Die Zukunft Amerikas und Deutschlands liegt ebenfalls in Gottes Händen und alles Mögliche kann passieren. Alles Mögliche. Wir wissen, was die Bibel über die Zukunft Amerikas und Deutschlands und Europas sagt und selbst wenn es um die Kirche geht, muss noch etwas Großes passieren. In der Zwischenzeit pflanzen wir den Samen durch die Arbeit, die wir tun, und legen es in Gottes Hände, um zu sehen, wie er vorgehen wird. Das Senfkorn in Matthäus 13 beschreibt sie und mich, und es wird zu etwas viel Größerem heranwachsen, das viel wichtiger ist als alles, was diese Welt zu bieten hat. Größer als die Kräuter und dieses kleine Samenkorn wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels, das heißt die Menschen dieser Welt, die die Wahrheit nicht zuerst kannten, wie Sie und ich sie jetzt kennen, sie dann von uns lernen werden, wenn sie kommen und in den Zweigen des Baumes nisten. Sehen Sie, wie wichtig wir jetzt für die Zukunft der Welt, die Zukunft der Menschheit sind, offensichtlich durch Gottes Hilfe? Wir werden die Welt unterrichten und jeder, der uns für das, woran wir die ganze Zeit glaubten, gehasst hat, wird sich daran erinnern, besonders diejenigen, die die Wahrheit kannten und nicht daran festhielten, werden sie sich sicherlich erinnern. Also ich würde nicht in ihre Haut stecken wollen. Was für ein peinlicher Moment für sie, wenn andere, die sie erkennen, sich fragen werden, warum sie aufgegeben haben, obwohl sie die Wahrheit die ganze Zeit gekannt haben. Ein bekanntes Beispiel dafür ist Petrus, beschrieben in Lukas 22, als er von der Menge als Anhänger Christi erkannt wurde, aber leugnete, ihn zu kennen. Ein peinlicher Moment für ihn. Und er wusste, dass das, was er getan hat, falsch war und bereute es bitter, Christus verleugnet zu haben. Und jetzt werden diejenigen, die aufgegeben haben, in der zweiten Auferstehung eine weitere Chance haben, wieder ein Leben als Mensch zu führen, anstatt in der ersten Auferstehung als Gott zu leben. Und diejenigen, die sich für das ewige Leben qualifiziert haben, werden an ihr menschliches Leben und alles, was sie durchgemacht haben, zurückdenken. An das Leiden, das sie um der Gerechtigkeit willen ertragen haben. Dass sie dabei geblieben sind und nicht aufgegeben haben. Und sich immer an Gott gewandt haben, damit er ihnen hilft. Ja. In diesem Moment leiden wir um der Gerechtigkeit willen. Ja, die Zeiten werden härter. Ja, wir werden uns verteidigen müssen, zwischen richtig und falsch wählen müssen, Kompromisse ausschlagen müssen. Und wie werden wir reagieren? Werden wir stark genug sein? Werden wir nachgehen? Werden wir aufgeben wollen? Werden wir uns denken, ich möchte nicht diesen Lebensstil führen, den Gott will, sondern ich möchte frei sein und zuerst die Dinge genießen, die diese Welt zu bieten hat. Denn dann werde ich eine weitere Chance haben, ein rechtschaffenes Leben zu führen, wenn Christus wiederkehrt. Aber das ist die Einstellung vieler, aber es ist die absolut falsche Denkweise. Zum Beispiel 2. Petrus 2, 21 und 22. 2. Petrus 2, Vers 21. Denn es wäre besser für sie gewesen, wenn sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn kennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. Vers 22. Es ist ihnen widerfahren das wahre Sprichwort. Der Hund frisst wieder, was es ausgespien hat, und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Kot. Es ist wirklich eine interessante Bibelstelle, denn man fragt sich, was Gott mit diesen Menschen vorhat, die einst die Wahrheit kannten, aufgaben und dann dachten, sie würden in der zweiten Auferstehung sowieso eine weitere Chance bekommen, sodass sie in diesem Leben tun können, was sie wollen. Wie ich bereits sagte, Sie werden Ihre Belohnung erhalten. Da manche die Wahrheit kennen und heute noch leben, aber dann die Entscheidung trafen, in diesem Leben nicht Gottes Lebensweise zu leben, Gott abzulehnen und damit ihr Leben aufs Spiel zu setzen, da sie auf diese Weise nicht mehr unter seinem Schutz stehen und zusätzlich das Risiko einzugehen, die große Trübsal dann durchleben zu müssen, die im Buch der Offenbarung beschrieben wird, ist nichts, was jemand mit klarem Verstand tun möchte. Warum sollten sie das tun wollen, wenn sie wirklich verstehen, was kommt? Viel Erfolg für diejenigen, die dieses Risiko eingehen wollen. Im Jetzt zu leben und nicht darüber nachzudenken, was in der Bibel prophezeit wird, was hier auf Erden und mit der Menschheit geschehen wird, ist völlige Ignoranz. Das bedeutet, die Dinge auf ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Das ist eine stolze und eitle Haltung, etwas, worüber Salomo in Prediger 6 sprach. Der weiseste Mensch auf Erden, abgesehen von Christus, hatte weise Dinge zu sagen, aber selbst er war nicht perfekt. Prediger 6, Vers 1. Prediger 6, Vers 1. Es ist ein Unglück, da ich sah unter der Sonne, und es liegt schwer auf den Menschen. Da ist einer, dem Gott Reichtum, Güte und Ehre gegeben hat, und es mangelt ihm nichts, was sein Herz begehrt. Aber Gott gibt ihm doch nicht Macht, es zu genießen, sondern ein Fremder verzehrt es. Das ist auch eitel und ein schlimmes Leiden. Vers 3. Wenn einer auch 100 Kinder zeugte und hätte ein so langes Leben, dass er sehr alt würde, aber sein Herz sättigte sich nicht mit Gutem und er bliebe ohne Grab, von dem sage ich, eine Fehlgeburt hat es besser als er. Vers 4. Denn sie kommt ohne Leben und in Finsternis fährt sie dahin und ihr Name bleibt von Finsternis bedeckt. Auch hat sie die Sonne nicht gesehen noch gekannt, so hat sie mehr Ruhe als jene. Vers 6. Und ob er auch 2000 Jahre lebte und hätte nichts Gutes genossen, fährt nicht alles dahin an einen Ort? Alles Mühen des Menschen ist für seinen Mund, aber sein Verlangen bleibt ungestillt. Vers 8. Denn was hat ein Weiser dem Toren voraus? Was hilft dem Armen, dass er versteht, unter den Lebenden zu wandeln? Es ist besser, Vers 9, zu gebrauchen, was vor Augen ist, als nach anderem zu verlangen. Das ist auch eitel und haschen nach Wind. In andere Worte, seien wir zufrieden mit dem, was wir haben. Vers 10. Was da ist, ist längst mit Namen genannt und bestimmt ist, was ein Mensch sein wird. Darum kann er nicht hadern mit dem, der ihm zu mächtig ist. Vers 11. Denn je mehr Worte, desto mehr Eitelkeit. Was hat der Mensch davon? Vers 12. Denn wer weiß, was dem Menschen nützlich ist im Leben, in seinen kurzen, eitlen Tagen, die er verbringt wie einen Schatten? Oder wer will dem Menschen sagen, was nach ihm kommen wird unter der Sonne? Während seines ganzen Lebens hatte er all das, was er hier beschreibt. Aber er hat sich diese Fragen gestellt. Er hatte alles, was man sich vorstellen kann. Es war der weiseste Mensch auf Erden zu dieser Zeit. Und es gab nichts, was er physisch gesehen nicht hatte. Und dennoch beendet er dieses Buch auf diese Weise in Kapitel 12, Vers 13. Prediger 12, Vers 13. Lasst uns am Ende die Summe von allem hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Dies ist die Pflicht und das Ziel für die gesamte Menschheit. Nun die Frage, wer ist der Größte aller Zeiten? 5. Mose 10, Vers 17. 5. Mose 10, Vers 17. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr über alle Herren. Der große Gott, der Mächtige und der Schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk nimmt. Gott macht keine Kompromisse, denn er ist derselbe gestern, heute und für immer. Psalm 95, Verse 1 bis 5. Wer ist der Größte aller Zeiten? Psalm 95, Vers 1, angefangen Vers 1. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen, dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Psalm 48, Vers 2. Psalm 48, Vers 2. Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes, auf seinem heiligen Berge. Psalm 147, Vers 5. Psalm 147, Vers 5. Unser Herr ist groß und von großer Kraft und unermesslich ist seine Weisheit. Sein Verständnis kennt keine Grenzen. Und wenn seine Weisheit unendlich ist, dann besteht für uns kein Grund zu zweifeln. Und noch ein Beispiel, letzte, Offenbarung 22, Vers 13. Offenbarung 22, Vers 13. Wer ist der Größte? Alle Zeiten. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Gott ist groß. Er ist auch eine Familie, zu der auch sein Sohn Jesus Christus gehört, der ebenfalls Gott ist. Was bedeutet, dass Gott der Größte von allen ist und nichts größer ist als Gott, weil er der Schöpfer von allem ist, der über allem steht und daher der Größte ist. Und er möchte, dass wir wie er sind. Ja, Gott gibt denen, die treu bleiben, ein Versprechen und er wird sich um uns kümmern. Wir müssen glauben und wir müssen ihm vertrauen. Manchmal fühlen wir uns vielleicht klein, wenn wir mit enormen Prüfungen konfrontiert sind. Aber das Kleine wird sich in etwas Großes verwandeln. Und Gott hat sehr große Pläne für Sie und mich, wenn wir gehorsam bleiben. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit auf dieser Erde. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir endlich das erhalten, was uns versprochen wurde.